Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissenschaft und Bildung heute. Um Ihre Beteiligung geht es. Um unser aller Beteiligung als Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb steht das Wissenschaftsjahr 2022 unter dem Motto Nachgehakt. Aufgerufen war jeder, Fragen für eine wissenschaftliche Bearbeitung zu formulieren. Heute, am Tag der Bürgerbeteiligung, haken wir nach. Wie lief die Bürgerbeteiligung? Welche Fragen interessieren besonders? Und funktioniert die Kommunikation zwischen Forschung und Gesellschaft? Mehr gleich im Gespräch mit einer Bürgerin und einer Wissenschaftlerin. Wie groß ist die Wissenschaftskompetenz von Ärzten? Ebenfalls eine nicht unerhebliche Frage. Die Leopoldina findet, bei Aus- und Weiterbildung von Medizinern sei noch Luft nach oben. Auch das beschäftigt uns heute im Bildungsmagazin. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt. Geowissenschaften oder Technik, Geisteswissenschaften oder Informatik, die Arbeitswelten der Zukunft, künstliche Intelligenz, das alles waren schon Themen des sogenannten Wissenschaftsjahres, bei dem es darum geht, die breite Gesellschaft, im Prinzip jeden von uns, über 12 Monate hinweg für ein ausgewähltes Forschungsthema zu interessieren und gleichzeitig direkte Gespräche und Diskussionen zwischen Wissenschaftlern und Bürgern zu initiieren. In diesem Jahr haben sich das Bundesministerium für Forschung und Bildung und die Initiative Wissenschaft im Dialog, die hinter der Idee des Wissenschaftsjahres stecken, nicht ein Schwerpunktthema ausgesucht. Stattdessen sollten die Bürger Fragen einreichen, aus denen sich dann zukünftige Forschungsprojekte entwickeln lassen. Bis April war Zeit dafür. Danach haben sich ein 12-köpfiges Wissenschaftsgremium und ein 30-köpfiges Bürgergremium zu einer Clusterkonferenz getroffen und die Fragen ausgewertet. Und aus jedem Gremium ist mir jetzt eine Gesprächspartnerin telefonisch zugeschaltet. Ich spreche mit Monika Buchenscheid, Finanzbuchhalterin aus Erbach in Baden-Württemberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und mit Stefanie Moldhagen-Schnöring, Professorin für Wirtschaftskommunikation an der HTW in Berlin. Auch an Sie einen Gruß aus dem Kölner Funkhaus.
Herzliche Grüße zurück.
Beide sind mit der Auswertung der vielen Bürgerfragen befasst in unterschiedlicher Funktion. Monika Buchscheid ist Mitglied im Citizen Panel, also dem Bürgergremium im Wissenschaftsjahr. Und an Sie, Frau Buchenscheid, möchte ich auch gleich die erste Frage stellen und wissen wollen, warum haben Sie in diesem Jahr in Ihrer Freizeit sich intensiv mit Bürgerfragen an die Wissenschaft beschäftigen wollen?
Das war eine sehr persönliche Entscheidung, weil ich absolut seit Geburt an sehr, sehr neugierig bin und einfach wissen wollte, was bewegt die Bürger, welche Fragen kommen da, aber auch, wie arbeitet die Wissenschaft.
Neugier ist natürlich immer die Voraussetzung und gerade bei Wissenschaft ganz entscheidend. Welche persönlichen Fragen hatten Sie für die Wissenschaft?
Also meine persönlichen Fragen waren halt eben, wie arbeitet die Wissenschaft, wie kommuniziert sie, wie kommen mehr oder weniger Ergebnisse ins Handeln? Das war mir sehr wichtig und das war ein sehr, sehr gutes Erlebnis, das hier mehr oder weniger mal live vor Ort zu erleben.
Was war dabei für Sie das Wichtigste oder das Interessanteste?
Das Interessanteste war eigentlich in der Clusterkonferenz im Mai, wo wir die Fragen gesichtet haben, dass sowohl die Wissenschaft wie auch die Bürgerinnen und Bürger aus der Beteiligung auf Augenhöhe miteinander kommuniziert haben, dass es da überhaupt nicht so eine Barriere oder eine Grenze gab.
Insgesamt wurden ja 14.000 Bürgerfragen in diesem Jahr eingebracht. Sie haben gesagt, interessant fanden Sie, dass da versucht wurde, direkt mal auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Waren Sie auch überrascht über die Fragen selber an die Forschung?
Ja, über die Fragen an sich war ich sehr, sehr erstaunt. Ich hatte mir im Vorweg schon natürlich überlegt, was kann da kommen. Ich meine, nachdem wir Corona hinter uns hatten, nachdem der Krieg jetzt in der Ukraine, da war ich eigentlich der Meinung, dass da hauptsächlich Augenmerk in die Richtung geht.
Und war es dann so? Vermutlich nicht, weil Sie gerade sagen, Sie hätten erwartet, dass es in die Richtung geht.
Ja, also ich war erstaunt, dass es eher in die wichtigen Themen wie zum Beispiel nachhaltig handeln geht. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Was haben wir für Chancen? Wo ist die Handlung in Zukunft von der Politik, von der Gesellschaft? Aber auch, wo kann man als Einzelner handeln? Das war eigentlich so eine der Themenschwerpunkte, die die Bürger wirklich sehr beschäftigen.
Gab es Fragen, die Sie besonders bewegt haben, wo Sie gedacht haben, huch, das geht mir ans Herz?
Ja, also eine ganz banale, triviale Frage, aber mit sehr, sehr tiefem Hintergrund. Das war die Frage, sollen wir noch Kinder bekommen? Also für mich sind Kinder die Zukunft und so eine Frage ist natürlich, sind wir am Ende unserer Zukunft oder was kommt da noch? Also wenn das wirklich einige aus der Bevölkerung so beschäftigt, hat mich natürlich schon auch ins Denken gebracht, wie können wir damit umgehen und wie können wir das ins Positive wandeln, so eine Frage.
Der Hintergrund ist ja bei so einer Frage auch Vertrauen, Vertrauen in die Zukunft. Stefanie Moldhagen-Schnöring ist Co-Vorsitzende des Science Panels, also des wissenschaftlichen Gremiums im Wissenschaftsjahr 2022. Mit Monika Buchenscheid haben Sie, Frau Moldhagen-Schnöring, sich über die Fragen im Themenfeld Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Sicherheit gebeugt. Was können Sie daraus ableiten, was das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft angeht? Vertrauen, wir haben es gerade eben gehört, in die Zukunft fehlt bei manchen. Wie ist es mit dem Vertrauen der Bürger in die Wissenschaft?
Also aktuelle Umfragen zeigen, dass das Vertrauen der Bürgerinnen in die Wissenschaft nach wie vor recht hoch ist. Man muss aber auch sagen, es war zu Beginn der Corona-Pandemie ein bisschen höher, als es das jetzt ist. Und ich glaube, das ist auch ein Auftrag für uns als Wissenschaftlerinnen, den Dialog mit den Bürgerinnen noch viel stärker zu suchen.
Wo sehen Sie da den grundsätzlichen Handlungsbedarf?
Ich glaube, dass wir als Wissenschaftlerinnen an den Themen der Zeit forschen und dass wir uns mit seitens Themen wie Klimawandel, Mobilität, Ernährungsfragen, viele aktuelle Themenstellungen, das hatte Monika auch schon erwähnt, die Bürgerinnen beschäftigen, dass es dazu Forschung gibt. Aber offensichtlich kommt diese Forschung auch noch nicht so richtig in der Gesellschaft an. Also uns als Wissenschaftlerinnen hat das schon auch stutzig gemacht, dass wir manchmal das Gefühl hatten, wenn wir eine Frage gelesen haben, naja, dazu gibt es doch einiges.
Beispielsweise, dann, was waren das so für Fragen?
Das waren gerade auch viele Fragen in Bezug auf Medien. Ne? Also wie schaffen wir es beispielsweise, genau heute Hassreden in den digitalen Medien zu begegnen? Und da gibt es beispielsweise kommunikations- und medienwissenschaftliche Forschung zu. Aber offensichtlich kommunizieren wir deren Ergebnisse oder den Erkenntnisprozess der Wissenschaft an dieser Stelle noch nicht ausreichend.
Das heißt, dass die Wissenschaft einem Teil ihrer Aufgabe nicht gerecht wird, nämlich ihre Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit, von der sie ja auch finanziert werden, zu tragen.
Ich denke, dass Wissenschaft zwar nicht mehr so im Elfenbeinturm agiert, wie wir das vielleicht manchmal noch immer denken. Ich selber bin an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, von daher weiß ich, dass wir da sehr stark natürlich auch schon interagieren. Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich ein Thema in der Wissenschaft ist. Aber auch hier braucht es einen Kulturwandel, hier braucht es Zeit. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da noch ein bisschen hinterherhinken, wirklich zu verstehen, warum es auch wichtig ist, dass wir unsere Forschungsergebnisse nicht nur in den entsprechenden akademischen Journals publizieren, sondern damit auch in die Öffentlichkeit gehen.
Monika Buchenscheid, sehen Sie das ähnlich? Sprechen Bürger und Wissenschaft derzeit noch zwei Sprachen, leben in zwei unterschiedlichen Welten?
Also ich denke, dass dieses Sender-Empfänger-Prinzip hier immer noch irgendwo leicht gestört ist, durch das das mehr oder weniger die Wissenschaft hier nicht die vereinfachte Sprache, also barrierefreie Sprache verwendet, das einem interessierten Bürger es leicht macht, auch die Ergebnisse zu lesen. Also da ist ein Riesenproblem, dass hier wirklich gute Ergebnisse sicherlich vorliegen, dass die aber mehr oder weniger so wissenschaftlich formuliert worden sind, dass es für einen durchschnittlichen Bürger nicht möglich ist, sie zu verstehen. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr dran arbeiten.
Wie könnte denn barrierefreie Sprache klingen?
Ja, das war genau diese Frage am Ende der Glasgow-Konferenz, wo quasi auch die Wissenschaftler irgendwo große Fragezeichen gehabt haben, wie können wir es transportieren in der Sprache? Und ich denke mir, wir müssen das sehr, sehr früh ansetzen in den Schulen, dass viel mehr auch solche Texte gelesen werden, ja, dass man einfach dieses Verständnis solcher Texte auch in die Allgemeinheit reinbringt. Und da bin ich nach wie vor immer noch der Meinung, dass wir da ganz klein bei den Kleinen anfangen, dass wir sie von Anfang an mitnehmen und hier den Ansatz wählen.
Das wäre auf der einen Seite der Bildungsansatz.
Genau.
Frau Moldhagen-Schnöring, was wäre der Ansatz bei den Wissenschaftlern selber, sich verständlicher, barrierefreier auszudrücken?
Ich glaube, dass wir eine stärkere Vielfalt von Medien nutzen können. Wir sind als Wissenschaftlerinnen sehr geeicht auf den Text. Und ich denke, dass wir gerade Wissenschaft auch auf anderen Wegen transportieren können, über audiovisuelle Medien beispielsweise. Und was ich ganz wichtig finde, ist in der Tat der persönliche Dialog. Also das, was Monika Buchenscheid schon sagte, was ihr auch gut gefallen hat bei der Clusterkonferenz, das hat mich auch beeindruckt, beziehungsweise auch wieder erneut ja darauf gestoßen, dass wir viel stärker miteinander ins Gespräch kommen müssen, weil eben die Fragen der Bürgerinnen, glaube ich, auch für die Wissenschaft ganz wichtig sind.
Was passiert denn nun, nachdem die 14.000 eingegangenen Fragen der Bürger zu Clustern, also zu Themenfeldern zusammengefasst wurden?
Ja, im nächsten Schritt werden wir diese Fragen, diese Cluster dann auch entsprechend ausformulieren und werden daraus dann einen Text produzieren, der dann in der Tat auch an die Ministerin übergeben wird, um auch Impulse zu setzen für die neue Wissenschafts- und Forschungspolitik. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ganz spannend. Was passiert dann im Weiteren? Ich denke, da werden wir als Citizen und Science Panel auch sehr genau drauf gucken, weil wir diesen Prozess alle mitgemacht haben, weil wir eine große Hoffnung auch daran haben, dass es jetzt nicht nur bei diesem Papier bleibt, sondern dass diese Fragen auch wirklich den Anstoß geben, beispielsweise für neue Forschungsförderprogramme.
Das heißt, Sie werden Bettina Stark-Watzinger, der Bundesbildungs- und Forschungsministerin, auf die Finger schauen.
Genau.
Danke Ihnen beiden. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Gerne. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Köln.
Monika Buchenscheid, Mitglied im Citizen Panel, also dem Bürgergremium. Und Stefanie Moltagen-Schnüring, Co-Vorsitzende des Science Panels, also des wissenschaftlichen Gremiums im Wissenschaftsjahr 2022, in dem Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Wissenschaft formulieren können, aus denen dann wissenschaftliche Projekte werden sollen. Wie viel Wissenschaftskompetenz besitzen eigentlich Ärzte? Eine ziemlich pikante Frage. Die meisten würden sich da vermutlich einen hohen Expertisegrad bescheinigen. Aber die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina schlägt andere Töne an. Da Bildung in Deutschland Ländersache ist und damit auch Mediziner an den Hochschulen unterschiedlich ausgebildet werden, könne nicht von einem einheitlichen Kompetenzniveau ausgegangen werden. An manchen Universitäten lernen die Studierenden, wie man Studien richtig liest und wissenschaftliche Experimente durchführt, an anderen aber nicht. Und auch danach, im Berufsleben, werde es nicht unbedingt besser, bemängelt die Leopoldina. Für Patienten und Patientinnen ist das keine gute Nachricht, denn eine optimale Gesundheitsversorgung hängt auch davon ab, dass Ärztinnen und Ärzte auf dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis sind. Was ist dran an der Kritik der ältesten naturwissenschaftlich-medizinischen Gelehrtengesellschaft? Daniela Remus über eklatante Defizite.
Nicht alle Medizinerinnen und Mediziner sind vertraut mit wissenschaftsbasiertem Denken und Handeln. Dieses Defizit habe die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt, kritisiert eine Arbeitsgruppe der Leopoldina unter Hinweis auf irrationale Kritik an den mRNA-Impfstoffen beispielsweise. Das dürfe so nicht bleiben. Deshalb hat die Arbeitsgruppe ein Diskussionspapier dazu veröffentlicht. Es trägt den Titel »Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung«. Für eine lebenslange Wissenschaftskompetenz in der Medizin, erklärt Jutta Gärtner, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Göttingen, die an dem Text mitgeschrieben hat.
Eigentlich fehlt es bei uns im Moment schon im Medizinstudium, dass wir da eben den Erwerb von Wissenschaftskompetenz nicht verbindlich im Curriculum haben. Und die Studenten keine praktische Forschungserfahrung und auch keine Anleitung zur kritischen Reflexion von wissenschaftlichen Ergebnissen erlernen.
Wissenschaftskompetenz. Damit ist gemeint, Studien lesen, Statistiken einordnen und Experimente beurteilen zu können. Erst mit der neuen Approbationsordnung, die 2025 in Kraft treten wird, sollen diese Inhalte verbindlich für das Medizinstudium werden. Aber auch nach dem Studium fehle es gegenwärtig an verbindlichen Vorgaben, um wissenschaftlich auf dem Laufenden zu bleiben, bemängelt die Leopoldina Arbeitsgruppe. Und zwar sowohl bei der Weiterbildung zum Facharzt als auch bei den Fortbildungen im Berufsleben.
Das ist halt in Deutschland alles sehr, sehr frei und es ist auch nicht Bundessache, es ist Ländersache. Die Bundesärztekammern können Vorgaben machen, aber die Umsetzung erfolgt doch in den Ärztekammern der Länder.
Zwar bestehe für die praktizierenden Medizinerinnen und Mediziner die Pflicht, sich regelmäßig fortzubilden, aber wer diese Fortbildungen anbietet und in welcher Qualität, das sei höchst unterschiedlich. Verbindliche bundesweite Standards gäbe es dafür nicht und das beeinträchtige die Qualität des deutschen Gesundheitswesens, so die Arbeitsgruppe der Leopoldina. Deshalb schlägt sie vor, den Wissensstand der Medizinerinnen und Mediziner regelmäßig zu überprüfen. So wie es beispielsweise in den USA mit Multiple-Choice-Prüfungen üblich ist. Auch Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, räumt ein, dass die Pandemie gezeigt habe, dass manche Ärzte nicht auf dem Boden einer wissenschaftsbasierten Medizin stehen. Aber das ließe sich nicht verallgemeinern.
Also ich bestätige, dass es richtig ist, dass der Anspruch besteht, dass wissenschaftliche Kompetenz lebenslang bei Ärztinnen und Ärzten weiter vorhanden ist und gepflegt wird. Also dass sie in der Ausbildung sich wiederfindet, in der Weiterbildung, aber eben auch in der Fortbildung. Das ist richtig. Da sind wir absolut eins mit der Leopoldina. Völlig uneins sind wir natürlich in der Bewertung der aktuellen Situation.
Denn sowohl Weiter- wie auch Fortbildungsangebote seien längst nicht so wissenschaftsfern und beliebig, wie es die Leopoldina-Thesen suggerierten, betont Klaus Reinhardt. Aber die Landesärztekammern bewerteten und zertifizierten die Weiter- und Fortbildungen eben auch im Hinblick auf die Bedürfnisse der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Deshalb seien nicht alle Angebote so hoch spezialisiert, wie es sich die Autoren des Diskussionspapiers, die mehrheitlich an den Unikliniken arbeiteten, vielleicht wünschten.
Und der Anspruch der Leopoldina, der auch ein bisschen aus dem Papier herauslesbar ist, dass die Universitäten eigentlich stärker einbezogen werden müssten in dieses System, den darf man als Universität haben, das ist legitim, gar keine Frage. Aber Medizin besteht eben nicht nur aus universitärer Medizin.
Deshalb sei es gut und vertretbar, dass die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte frei entscheiden könnten, welche Fortbildung sie besuchten. Und schließlich, gibt Reinhardt zu bedenken, läge es in deren ureigenstem Interesse, den Anschluss an die medizinische Forschung in ihrem Fachgebiet nicht zu verlieren. Genau daran aber hapert es nach Ansicht der Leopoldina-Gruppe. Deshalb müsse das System der ärztlichen Weiter- und Fortbildung grundlegend verändert werden. Transparenter, überprüfbarer und auf einer Ebene mit internationalen wissenschaftlichen Standards.
Es gibt also noch einiges nachzuholen bei der lebenslangen Weiterbildung von lebenerhaltenden Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Daniela Remus hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Wer von Unisport bzw. Hochschulsport hört, dem fällt vermutlich ein breit gefächertes Angebot von Leichtathletik über Ball- und Kampfsportarten bis hin zu Yogakursen ein. Aber Segelfliegen? Das verbindet man eher nicht mit Studierenden. Dabei sind deutschlandweit an 10 Hochschulen Segelflugvereine ansässig. Wer sich dort engagiert, tut dies natürlich auch, um einen Sport mit hohem Erlebniswert zu betreiben. Aber ganz wichtig ist den meisten die technische Seite des Segelfliegens. Entwickeln, konstruieren, forschen. Einmal im Jahr treffen sich die akademischen Fliegergruppen zu einem 3-wöchigen Sommerlager. Das findet derzeit auf dem Verkehrslandeplatz im sachsen-anhaltinischen Stendal statt. Annette Schneider-Sulis hat sie dort besucht.
Die ersten Sonnenstrahlen kommen gerade raus. Auf dem Flugplatz Stendal-Borstel herrscht schon Betrieb. Studierende schieben Segelflugzeuge in die Startposition, setzen sich ans Steuer. Sie wollen Flugeigenschaften vermessen. Das ist aufwendig und teuer, für viele Unternehmen und Forschungszentren zu teuer, erzählt Katharina Dien.
Hier hat man eben 50 oder sogar viel mehr noch Studierende an einem Flugplatz 3 Wochen lang, die eben alle ihre Flugzeuge mitbringen, ihre Projekte mitbringen und dann eben mit vereinten Kräften diese Flugmesskampagnen durchführen, teilweise auch schon vor Ort Daten auswerten. Also das sind eigentlich die effizientesten 3 Wochen im Jahr, würde ich sagen.
Katharina Dien studiert Mechatronik in Karlsruhe und ist Präsidentin der IDA-Flieg. Das steht für Interessengemeinschaft deutscher akademischer Fliegergruppen. Davon gibt es 10 in Deutschland. Alle zusammen sind die IDA-Flieg. In diesen Gruppen machen Studierende ihren Segelflugschein, forschen, verbessern Flugzeuge, entwickeln neue. Viele kommen aus technischen Studiengängen, doch nicht alle. Fernando Trabucchi studiert in Berlin Arbeitslehre und Sonderpädagogik auf Lehramt.
Wir haben sowohl Leute, die Politikwissenschaften studieren, als auch Medizin. Und das macht auch manchmal den Unterschied in einem sehr gut funktionierenden Team, weil sehr unterschiedliche Charaktere und sehr unterschiedliche Ideen dann das Projekt besser fördern können, als wenn alle sich den ganzen Tag auch in den Vorlesungen sehen. Das macht es auch irgendwie aus, dass das Team wirklich so interdisziplinär gemischt ist.
200 bis 400 Stunden pro Jahr verbringen die Studierenden in ihrer Freizeit in den Werkstätten, schätzt Fernando Trabucchi. Kaum jemand schafft das Studium deshalb in der Regelstudienzeit. Doch das Engagement lohne sich, findet Katharina Dien. Sie hat viele Lehrgänge besucht, kann Flugzeuge auseinander und wieder zusammenbauen, ist inzwischen Fluglehrerin. Nicht nur in der Theorie ist sie fit, sondern auch in der Praxis und der Organisation.
Man lernt, wie kriegt man ein Team dazu, wirklich zusammenzuhalten unter höchster Belastung, auch psychischer Belastung. Und man lernt Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen und man lernt selber viel besser zu kommunizieren. Und das ist, würde ich sagen, fast das Wertvollste, was ich aus der Arbeit ziehe.
Kleine Flugzeugbauer rekrutieren ihren Nachwuchs fast komplett aus der AKFlieg. Sie fördern die Fliegergruppen, schicken Flugzeuge zum Vermessen. Größter Unterstützer ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Auf dem Rasen in Stendal stehen allein 10 Flugzeuge, die von Studierenden selbst konstruiert und gebaut wurden und hier getestet und vermessen werden, manche auch zugelassen, zeigt Fernando Trabucchi.
Das Besondere bei diesen Projekten ist meistens, dass das Mehrgenerationenprojekte sind. Das bedeutet, dass eine Generation, die das Projekt anstößt, vielleicht die erste und noch die zweite Phase erlebt, aber spätestens nach der zweiten Phase, wenn es ans Bauen geht, weitergibt an die nächste Generation.
Ulrich Deck hat sein Wissen bereits weitergegeben, bevor er in Stuttgart seinen Master in Luft- und Raumfahrt gemacht hat. Bei der AKFlieg Karlsruhe hat er an einem Segelflugzeug mitgetüftelt. Der Prototyp ist noch nicht fertig, Ulrich Deck allerdings schon. Er promoviert gerade zur Aerodynamik an der Uni Stuttgart. Dort betreut er auch Studierende und merkt den Unterschied, allerdings weniger beim fachlichen Wissen.
Zum Beispiel im experimentellen Teil müssen wir oft mal irgendwie eine elektronische Kabelverbindung herstellen und sowas Handwerkliches sind dann die AKFlieger meistens deutlich begabter. Aber auch bei Projektplanungssachen, wenn man jetzt ein Arbeitspaket auf den Tisch gelegt bekommt, wie man das angeht, wann man sich Hilfe holt, wenn man sich selber durchkämpft, da haben eben die Leute, die in der AKFlieg oder im Rennteam schon mal die Erfahrungen gesammelt haben, einfach eine bessere Herangehensweise.
In Stendal sammelt Ulrich Deck dabei Daten für seine Dissertation. 3 Wochen intensive Arbeit. Die Daten der Studierenden sind für eine große Datenbank. Die ist öffentlich zugänglich und eine Fundgrube für Konstrukteure und Flugzeugbauer. Das Sommerlager, es ist eben auch ein Open-Source-Projekt.
Um Schulen und Kitas mit mobilen Luftreinigern auszustatten und damit in Herbst und Winter für einen besseren Corona-Schutz zu sorgen, hat der Bund den Ländern 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Doch die Mittel wurden nirgendwo voll ausgeschöpft. Ganz im Gegenteil, so die Bilanz des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Länder haben demnach weniger als 1/4 der Bundesmittel für mobile Luftreiniger an Schulen und Kitas abgerufen. Ändern wird sich das nicht mehr, denn das Förderprogramm ist Ende Juli ausgelaufen, eine Verlängerung nicht geplant. Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.